Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 105. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, mit dabei ist der liebe Daniel.
Guten Tag.
Und zu Vincent kann ich sagen, den habe ich gestern zufällig getroffen. Der sucht immer noch irgendwelche Drohnenteile für Kanada. Also, er scheint mittlerweile auch ein bisschen verwirrt zu sein. Also mit ihm zu reden war ganz schwierig. Er hat die ganze Zeit wirklich von Drohnenteilen gesprochen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis er wieder zu Sinn gekommen ist. Aber mal sehen. Vielleicht ist ja auch in Kanada noch was geplant. Wir haben heute verschiedene Themen. Es sind vor allem kleinere Themen, weil jetzt gerade noch so die Ruhephase ist, bevor die MLS wieder starten wird. Wir haben den Leagues Cup und wir haben ein paar personelle Themen. Aber ansonsten gab es in dieser Woche zum Glück keine großen Katastrophen. Ist ja auch mal ganz schön. Aber fangen wir mal mit dem Leagues Cup an. Und wollen wir gleich mit dem Schlimmsten anfangen oder wollen wir das nach hinten setzen?
Ich sag's mal so, es ist cozy oder mir gefällt's, dass nun endlich für Seattle am Sonntag wieder die MLS weitergeht. Von daher ist mir der Leagues Cup eigentlich echt egal.
Gut, wir müssen trotzdem über die Schande von Seattle sprechen, die ja zu Hause gespielt haben und den LAFC zu Gast hatten. Und also was mir in dieser Partie aufgefallen ist, das ist ja nicht so, dass Seattle gar keine Chancen gehabt hätte. Da waren schon die ein oder anderen Chancen mit dabei, aber die waren nahezu alle am Tor vorbei. Und wenn sie Richtung Tor geschossen wurden, dann waren sie komplett ungefährlich. Und was ganz erschreckend war, war die Leistung der Verteidigung. Ich fand, man muss dazu sagen, Seattle hat 0-3 gewonnen. Und ich fand die Leistung von Stefan Frey noch nicht mal so schlimm. Also ihm würde ich daran die geringste Schuld geben, während die Verteidigung einfach, also als wären sie nicht da gewesen. Bei allen drei Toren waren sie entscheidend. Das allerschlimmste Tor war natürlich das dritte Tor, wo, also wenn der Keeper von der gegnerischen Mannschaft es schafft, die Vorlage zu machen, dann ist irgendwas nicht gut gelaufen. Und genauso in dem Fall ist es passiert. Seattle war im Angriff, Keeper hat den Ball, entscheidet sich schnell zu reagieren und schießt ihn sehr schnell weit nach vorne. Und da stehen drei Verteidiger von Seattle ganz dicht bei Buanga dran. Und der kann sich gegen drei Verteidiger durchsetzen und dann alleine auf Stefan Frey los. Also, das war von allem nochmal die Krönung des Ganzen. Aber schon in den Situationen davor, also die Verteidigung stand immer komplett falsch oder war völlig passiv. Was war da los mit Seattle?
Ich weiß es nicht. Also, gut, gegen den LAFC ist eigentlich immer ein interessantes Spiel. Mal gewinnt, mal verdient, mal gewinnt der LAFC. Und in dem Fall ist es einfach fassungslos, was man da eigentlich für eine Leistung abgerufen hat. Stephen Fry, wie gesagt, macht bei den Toren eigentlich nichts. Im Gegenteil, er hat ja noch gut gehalten, aber du sagst es 3-0, also Entschuldigung, wenn es ein 1 gegen 1 wäre, wie zum Beispiel vor 2 Wochen Tobi Moore gegen Braunschweig, als er einen Kirchenabschluss macht und der halt durchgeht, ist ärgerlich, darf nicht passieren, aber 3 gegen 1, als Entschuldigung, einer von dreien muss ihn einfach runterreißen und das Foul ziehen. Es wäre dadurch auch kein Rot gewesen, wenn einfach 2 dabei standen, aber mach irgendwas und wenn du ihm einfach einen Gehfehler gibt, dass er nicht weiterkommt, aber dass er das Tor macht, normalerweise wäre ich Brian Schmetzer gewesen. Ich hätte alle 3 rigoros ausgewechselt und die hätten bei mir den Monat nicht mehr gespielt für die Scheißleistung, die abgerufen haben. Weil das kann es nicht sein.
Er hat danach auch erstmal gewechselt. Ja, auch zum Teil zumindest aus der Verteidigung. Aber nach dem Tor saß Brian Schmetzer auch nur noch da und schüttelte mit dem Kopf, also der hat die Welt auch nicht mehr verstanden, was das jetzt schon wieder für ein Spiel war. Und das war wirklich kein gutes Spiel von Seattle, überhaupt nicht. Auch für die Fans ziemlich enttäuschend. Man muss dazu auch sagen, es waren ja gar nicht so viele Fans im Stadion. Ich vermute, ohne da jetzt nachgesehen zu haben, dass auch die Fanszene von Seattle gegen den Leagues Cup protestiert und einfach gar nicht erst hingeht. Das machen ja sehr viele Teams, von daher, beziehungsweise Fanclubs. Von daher könnte das eine Ursache sein. Ja, und für die Sounders ist jetzt an der Stelle dann Schluss im Leagues Cup. Und für den LAFC lautet der nächste Gegner, man glaubt es ehrlich gesagt kaum, aber es sind die Rapids. Denn die Rapids haben sich gegen Club America durchgesetzt. Zwar erst im Elfmeterschießen, aber trotzdem gegen ein doch so starkes Team eigentlich und vor allem gegen ein so erfahrenes Team auch, muss man auch erstmal schaffen. Gut, für Club America läuft es bis dato in der frischen Saison noch nicht so gut. Aber trotzdem, hätte man mich jetzt vorher gefragt, hätte ich schon gesagt, Club America ist da in meinen Augen irgendwie das bessere Team. Aber in dem Fall, Zach Steffen hat, ich glaube, am Schluss, also ich glaube, er hat einen Elfmeter gehalten. Dann ist aber auch der von den Rapids gehalten worden. Und danach hat ein Club America-Spieler, glaube ich, drüber geschossen. Es war nicht das einzige Elfmeterschießen in dieser Runde. Weshalb es natürlich auch sein kann, dass ich jetzt irgendwas durcheinander gebracht habe. Aber ich meine, mich so dunkel zu erinnern. Von daher von Zach Steffen eine gute Leistung. Ich glaube, er ist auch Spieler des Spiels geworden. Hast du was zu dieser Partie?
Ja, ich habe es leider nicht angeschaut. Ich meine, so im Nachhinein wäre das schon mal interessant gewesen. Aber ich glaube, in Mexiko muss so ein bisschen Elfmeter trainieren.
Ja, wir können ja mal zu der anderen Partie gehen. Philadelphia Union traf ja auf den Mazatlan, wie spricht man die? Mazatlan FC wahrscheinlich, aus Mexiko. Und dort endete die Partie mit 1:1. Es gab für Philly schon recht früh in der 49. Minute eine gelb-rote Karte. Und dementsprechend mussten sie in Unterzahl spielen, sind dann aber in Führung gegangen. Allerdings gab es roundabout 10 Minuten, nachdem sie in Führung gegangen sind, den Ausgleich. Und das zog sich dann am Ende auch bis zum Elfmeterschießen. Und dann war es natürlich die große Stunde von Andrew Blake, der mindestens einen Elfmeter, was glaube ich, ziemlich gut pariert hatte. Und der andere Elfmeter, jetzt überlege ich gerade, ob ich das Elfmeterschießen von davor durcheinander gebracht hatte. Aber auch da saßen zwei Schüsse vom mexikanischen Team nicht so gut. Allerdings auch ein Philly-Schuss glaube ich, der gegen den Pfosten gegangen war. Von daher, in dem Fall, Philly ist weiter und trifft jetzt in der nächsten Runde auf den Sieger aus der Partie zwischen der Crew und dem New York City FC. Wie ist denn diese Partie ausgegangen?
Irgendwie dachte ich sich auch, dass es ins Elfmeterschießen geht. Und da hat die Crew gewonnen, 4:3.
Ja, und auch da war es übrigens so, die Crew hat einen nicht versenkt und der New York City FC hat zwei nicht versenkt. Und dementsprechend ist jetzt die Crew weiter, trifft im Halbfinale auf die Philadelphia Union. Und in der anderen Partie, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, der LAFC gegen die Rapids. Was sagst du? Wen sehen wir im Finale?
Ich glaube, die Rapids, die cheaten sich irgendwie ins Finale.
Oh, glaubst du wirklich, dass sie sich gegen den LAFC durchsetzen?
Ach, ich bin gegen LAFC, ja dann LAFC. Ich war jetzt gerade bei Philly gegen Rapids. Denkfehler.
Oh, Philly gegen Rapids wäre tatsächlich ganz interessant gewesen, aber wir haben ja hier die West-Duelle. Ja, ehrlich gesagt, ich würde es den Rapids schon irgendwie gönnen, dass sie sich da durchsetzen. Sie haben natürlich das Schwere los. Sie treffen A auf den LAFC und B müssen sie auch noch auswärts ran. Wird also ein schweres Stück Arbeit. Allerdings haben sie es ja schon mal bis hierhin geschafft. Auf der anderen Seite Columbus Crew, die zu Hause spielen dürfen und die komplette Unterstützung von ihren Fans haben, die sich ja nicht an den Protesten beteiligen, treffen auf Philly, die jetzt wieder einmal im Halbfinale sind. Was glaubst du, wer sich da durchsetzt?
Ich gehe mit Philly.
Ich denke, die Crew macht es. Wir werden es dann sehen, wie es geendet hat. Die Spiele sind bereits am 22. August. Das heißt, bevor der Podcast online ist. Also ihr könnt das Ergebnis dann schon wissen, wir zum Aufnahmezeitpunkt jetzt noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann geht es noch um so ein paar interessante kleine personelle Veränderungen, die sich so in den letzten Tagen zugezogen haben. Und es sind diesmal keine Transfers, so wirklich. Also, bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wer im ersten Tag richtig zugehört hatte, wird sich gewundert haben, wir sind natürlich nicht in Folge 105, sondern in Folge 205. Wer allerdings Sideline, der USL-Podcast, regelmäßig hört, weiß, dort sind wir jetzt in Folge 105. Daher die Verwirrung. Aber gehen wir jetzt im MLS-Podcast mal weiter. Und wir sprechen jetzt mal über ein paar
100 Folgen vor Sideline.
Ich würde sagen, Sideline hat gut aufgeholt, weil wir jetzt im Sommer ein paar größere Pausen dabei hatten.
Ja.
Aber ja, nicht schlecht. Aktuell sind wir genau 100 Folgen im Unterschied.
Das muss alles so bleiben. Wenn wir Pause machen, macht halt Sideline auch Pause.
Ich arbeite dran. Gut, gehen wir zurück zur MLS. Dort gab es, wie schon angekündigt, ein paar interessante personelle Veränderungen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal nach San Diego, denn dort gibt es gleich zwei. Die erste Veränderung ist ein Name, den kennt, glaube ich, jeder. Also wirklich jeder, der sich jemals mit US-Fußball beschäftigt hat, wird diesen Namen kennen. Und witzigerweise, selbst im deutschsprachigen Raum kennt man ihn natürlich. Er hat ja auch in Deutschland gespielt. Allerdings gab es vor kurzem durch den Wechsel von Marcus Reus eine Grafik, wo quasi die Legenden von LA Galaxy standen oder zu sehen waren. Und der gemeine deutsche Fußballfan fragte dann ganz verwundert, warum ist denn Landon Donovan da mit auf dem Bild? Und das war mal wieder eine ganz interessante Situation, wo man gemerkt hat, so belesen scheint denn der deutsche allgemeine oder generelle Fußballfan denn doch nicht zu sein, wenn man es nicht schafft zu verstehen, warum ein Landon Donovan, also der wahrscheinlich bekannteste neben Christian Pulisic, der mit Sicherheit bekannteste männliche amerikanische Fußballspieler, warum der auf einer Legendentafel mit dabei ist. Also, es geht um Landon Donovan und um San Diego. Ja gut, könnten einige sagen. Es gab ja die San Diego Loyals. Auch da war er mit dabei. Dort war er Trainer, dort war er GM. War es GM oder Sporting Director? Ich glaube, es war Sporting Director und nicht GM. Und dementsprechend, ja, na klar, San Diego, Landon Donovan, das gehört ja schon irgendwie zusammen. Aber die Loyals gibt es ja nicht mehr. Weil es ja in der MLS das San Diego-Team geben wird. Und den allseits bekannten, beliebten Namen San Diego FC übrigens. Allerdings, worüber wir jetzt sprechen werden, ist nicht der San Diego FC, sondern es ist San Diego Wave. Von oder aus der NWSL, aus der Frauenliga. Dort ist er jetzt in dieser Woche als Interimscoach benannt worden. Was sagst du dazu?
Ich find's cool, tatsächlich. Ich meine, warum nicht dort mal Trainer sein, bisschen deine Expertise einbringen? Ich meine, das ist eine Legende im US-Fußball, generell im Fußball. Er wird dem Team nur helfen können.
Und er war, ja, wie sie auch schon angedeutet hatte, auch bei San Diego Loyal, war ja lange Zeit Trainer und auch dort in höheren Positionen mit unterwegs. Also er bringt natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, warum er jetzt Interimscoach ist, weil ich es durchaus interessant fände, wenn er da langfristiger für vorgesehen wäre. Aber wer weiß, was da tatsächlich schon wieder im Hintergrund los ist. Vielleicht wollte er sich nicht langfristig verpflichten, vielleicht suchen sie einfach noch eine andere Person oder sind gerade an einer Person dran, die vielleicht noch besser zum Team passt. Wer weiß das schon. Ich finde es aber cool, dass er San Diego treu geblieben ist, aber natürlich nicht zu dem anderen San Diego-Team gegangen ist, weil das hätte er nicht machen können. Also die Loyals sind gestorben, weil die MLS ihr eigenes San Diego-Team bringen wird. Und dann, also wenn ein MLS-Team in eine Stadt geht, in der es schon ein USL-Team gibt, dann ist das eigentlich immer so, dass dieses USL-Team dann sterben wird, weil natürlich irgendwie die Fans lieber zum Erstliga-Fußball gehen und nicht zum Zweit-, Dritt- oder was auch immer Fußball. Und ja, dementsprechend, die Loyals gibt es seit dieser Saison nicht mehr. Und das wäre, also das hätte er, glaube ich, auch nicht bringen können, da als Trainer und Sportverantwortlicher dann zu dem anderen, also dem MLS-Team zu gehen. Von daher, der einzige richtige Club in San Diego, zu dem er da hätte gehen können, das hat er gemacht. Und jetzt können wir mal abwarten, wie er sich schlägt. Und er hat ja, in dem Team hat er jetzt gar nicht so unbekannte Namen. Unter anderem eine Alex Morgan. Dann können wir aber auch mal zu dem anderen San Diego-Team gehen. Quasi zu dem bösen San Diego-Team. Nämlich dem San Diego FC. Die haben jetzt ihren Sportdirektor und GM verkündet. Und der ist durchaus eine interessante Person. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Diese Person hat witzigerweise am Augsburg College studiert. Und dieses Augsburg College befindet sich in Minneapolis. Also in den USA gibt es ein College, was Augsburg College heißt. Er hat sehr viel Expertise so in dem Bereich Datenanalyse im Fußball. Hat sehr, sehr lange für verschiedene Ligen und auch für den US-Verband gearbeitet. Unter anderem beispielsweise hat er bis 2015 für die NASL gearbeitet und dort erste Erfahrungen gesammelt. Dann, ja, wie gesagt, hatte er auch noch für den US-Verband auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Dort, wie gesagt, viel mit Sporting und Datenanalyse, all solchen Sachen. Und ja, er ist jetzt der Head Coach oder Sporting Director, nicht Head Coach, ist ja Quatsch, der Sporting Director und GM von San Diego FC. Sein Name ist Tyler Heaps. Hast du von ihm schon mal etwas gehört?
33 Jahre jung, war unter Klinsmann tatsächlich Videoanalyst, ja, ich bin vorbereitet, hat doch mal bei den USA eine Zwischenstation und ist jetzt halt seit 5 Tagen GM bzw. Sportdirektor bei San Diego FC. War tatsächlich aber auch davor 2 Jahre oder 2,5 Jahre Chefanalytiker bei AS Monaco. Also der ist schon ordentlich rumgekommen.
Ja.
Unter anderem auch unter Nico Kovac und Adi Hütte gearbeitet. Unglaublich.
Das Interessante ist, ich glaube, die allermeisten kennen ihn aus einem komplett anderen Zusammenhang. Er ist der Verlobte von Lindsay Hirwan. Ihres Zeichen, Kapitän vom US Women National Team. Und also ich glaube, ja, die allermeisten kennen ihn wirklich nur daher.
Ja, ich google den Namen, Tyler Heaps, erster Vorschlag, wo ist Lindsay Hirwans?
Ja, er ist damit jetzt aber auch tatsächlich der jüngste MLS Sporting Director. Und mal sehen, wie er sich so schlagen wird. Er hatte noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten und das Team. Hast du sonst noch etwas zu ihm?
Man muss ihm eine Chance geben. Ich meine, er hat nie den Job des Sportdirektors angetreten. Ist ein bisschen mehr als nur Videoanalyse. Ich glaube ehrlich, er ist in der MLS gut aufgehoben, weil er das System kennt rund um den Draft hier im GAM. Aber ich glaube, es wird schwierig, gerade für ihn Spieler gerade die Pieces zu holen. Weil er einfach zu jung ist, tatsächlich. Also mit Anfang 30 ein neues MLS oder eventuell ein Neuling der MLS Code aufstellen zu wollen, Kaderplanung und so weiter, ist schwer. Wenn er nicht gerade ein paar Legenden, sag ich jetzt mal, unter den Kaderplanern zur Seite hat, dann ist das echt schwer. Und dann kann die Reise auch schnell für ihn vorbei sein. Es ist aber nur meine Vermutung, weil er hat dann einfach keine Credits für ihn sprechen. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass das kann. Aber ich nehme mir gerne das Beispiel St. Louis. Die hatten einfach einen Macher als Sportdirektor mit Lutz Pfannenstiel. Von daher ist es halt bei San Diego ein Unbekannter. Also was will er für einen Namen an Bord ziehen, die wirklich sagen, gut, ich möchte jetzt für dein Team spielen. Ich meine, Pfannenstiel hat den deutschen Markt, aber er hat halt keinen Markt und den muss sich erstmal aufbauen. Und das wird er wahrscheinlich nicht so leicht können, weil keiner denkt sich, gut, ich möchte jetzt für St. Thierry die BFC spielen, weil ich früher irgendwie mit Tyler Heapson in Tametsu hatte oder halt mal gespielt habe oder er war mal Videoanalytiker und hat mir meine Highlight-Tapes aufgezeigt. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit für ihn werden. Es gibt einige, die hoffen ein wenig, dass dadurch, dass er jetzt in San Diego ist, seine Verlobte dann auch irgendwann ihren Weg in die USA wieder zurückfinden wird. Aktuell spielt sie ja in Frankreich für Olympique Lyon. Und naja, es gab zufällig ein NWSL-Team in San Diego. Vielleicht geht ja auch der Weg dahin. Für wen die Reise nach dieser Saison zu Ende geht, ist jetzt auch in dieser Woche verkündet worden. Und das ist eine Person, über die wir in diesem Podcast sehr häufig gesprochen haben, weil er einer meiner Lieblingsspieler ist und seit 19 Jahren in der MLS gespielt hat. Wie gesagt, er wird die Saison noch zu Ende bringen und hofft natürlich, dass die Saison für ihn noch lange gehen wird. Er ist damals von Dallas gedraftet worden, hat dort einige Jahre gespielt, ist dann zu den Red Bulls. Danach hat er eine Musikkapelle mit Bastian Schweinsteiger eröffnet bei Chicago Fire. Es gibt dort ein legendäres Video, wo sie den Song da zu diesem Ballpark singen. Weiß nicht, wer das im Ohr hat, wird sofort wissen, was ich meine. Und spielt jetzt seit einiger Zeit für Atlanta United. Es ist Dex McCarthy. Hast du das Video gesehen, was sie gepostet haben?
Nee, ich bin aber auch allergisch gegen irgendwelche emotionalen Abschiedsvideos. Ich meine, mich hat schon das Video von Christoph Kramer damals gebrochen am Montag. Deswegen konnte ich mir nicht noch so ein Video antun. Das ist too much für mich. Aber ich weiß, dass er seine Karriere beendet. Ist ein herber Verlust für die MLS. Sowohl, sag ich mal, spielerisch, primär natürlich personell. Aber die Zeit endet halt für jeden Mal.
Ja, und der ist mittlerweile auch schon 37. Er hat überlegt, ob er noch eine Saison hinten ranhängt, um natürlich irgendwie die 20 voll zu machen, hat sich jetzt aber dagegen entschieden. Was ich irgendwie auch cool finde, dass du nicht sagst, hey, jetzt mache ich die 20 schnell noch voll, sondern wirklich sagst, hier an der Stelle, ich lasse es jetzt, weil ein Team hätte er mit Sicherheit gefunden. Vielleicht zu einem zu geringeren Konditionen, aber ein Team hätte ihn mit Sicherheit aufgenommen. Und wenn es Dallas oder die Red Bulls sind,
oder St. Louis, wer ist Diego?
Ich weiß ja nicht. Oder Miami, die suchen doch ältere Spieler, oder?
Und ja, das ist so.
Ja. Was er danach machen wird, wissen wir noch nicht. Vielleicht wird er ein weiterer MLS-Analyst. Da gäbe es ja schon so einige, mit denen er auch viele Jahre zusammengespielt hat. Auf jeden Fall, ja, ich werde ihn vermissen, glaube ich.
Wir alle.
Ist ein cooler Spieler. Ein gutes Arbeitspferd immer gewesen. Und ja gut, im US Open Cup hat er zuletzt getroffen. Es war nur leider das Eigentor gewesen. Aber passiert auch den Großen. Hast du ansonsten noch etwas? Irgendwelche wichtigen personellen Änderungen, Ereignisse, Dramen?
Die MLS geht ja jetzt am Sonntag wieder los.
Ja.
Da freuen wir uns natürlich drauf, auch wenn die Anschlusszeiten wieder echt beschissen sind. Gut, ich bin in Köln, ich kann es nicht anschauen. Vincent, wenn du das hörst, wir vermissen dich. Komm mal wieder ran. Ansonsten ein paar Transfers. Ich kann es zwar nicht so gut machen wie Vincent, aber zum Beispiel Xherdan Shaqiri hat ein neues Team gefunden. Ein neues, altes Team. Geht zurück in die Heimat zum FC Basel. Salt Lake hat einen Abgang. Genauso wie die Rapids. Ich erwähne jetzt so, weil sie relativ hoch sind. Und zwar wechselt Carlos Andres Gomez von Salt Lake to Start Rennes. Und Mois Bombito wechselt von Colorado zu Nizza. Ablöse bei ihm 7 Millionen. Bei Gomez sind es glatte 10. Zumindest laut Transfermarkt.
Kurz mal ein Zehner rübergerückt.
Ein halber Zwambo. Ansonsten, ich schaue noch, ob es irgendwas Interessantes gibt. Das sind alles nur so ein paar Peanuts.
Ja, ich fand auch, es gab
so
nicht wirklich
kleine
was Großes außer die beiden
Transfers. Herr Pereira hatte ich ja letzte Woche noch bei Minnesota. Von daher, nee. Ja, Transfers sind durch. Sollen wir die zwei Spieler kurz erwähnen oder gibt es nicht viel zu sagen, weil, Ahnung, er war jetzt 1,5 Jahre bei Salt Lake, ist rechts außen in 23 Spielen, 13 Tore, 7 Vorlagen. Ist ein Verlust natürlich, kein Thema. Hier Bobito kam über den Draft tatsächlich, ist Innenverteidiger bzw. kann auch LV spielen und wechselt, wie gesagt, für 7 Millionen zu den Rapids. Kam auf 18 Spiele und 2 Tore. Und dann habe ich tatsächlich noch heute gesehen, und zwar gibt es einen Spieler, jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich den hier finde, und zwar heißt er Steve Knode. Oder nöt, oder irgendwie so. Ist ein Kameruner und den kannte, glaube ich, keiner bis heute. Also den habe ich heute auch das erste Mal gehört. War, zumindest als ich heute Morgen nachgeschaut habe, auf irgendeinem College in den USA oder auf irgendeiner Akademie. Ob es jetzt noch ist, weiß ich nicht, weil jetzt steht tatsächlich was aus Kamerun dran. Da haben die mich, glaube ich, gebaitet. Frech, Transfermarkt. Das nehme ich euch übel. Ja, nee, das ist schon echt dran. Da dachte ich, geil. Habe ich heute Abend für einen Podcast einen coolen Fun-Fact für gegen Ende. Aber ja.
In der Gerüchtewelle ist schon wieder unterwegs, dass ein Bundesliga-Team an John Torkel interessiert wäre. Allerdings wollen die Red Bulls ihn wohl mindestens bis zum Ende der Saison behalten. Heißt also, würde er erst im Januar-Transferfenster nach Europa kommen können.
Also die AS International Football Academy klingt nicht amerikanisch, tut mir leid. Dann habe ich euch echt, danke für nichts, Transfermarkt.
Ansonsten wird es kurz nach der Veröffentlichung, ich überlege gerade, ja, dürfte kurz nach der Veröffentlichung dieses Podcasts eine Verkündung in Kanada geben. Und ich glaube, es wird nicht um Drohnen gehen. Ich hoffe es zumindest, dass man dort keine Drohnen einsetzt. Es wird eine neue Liga in Kanada geben, nämlich eine Frauenliga. Die NSL, wenn ich das richtig gelesen hatte. Vancouver hatte heute eine erste Ankündigung gemacht, dass am 24. da etwas verkündet wird und hat NSL bereits als Hashtag sozusagen genutzt. Ich gehe davon aus, dass auch die anderen kanadischen MLS-Teams mit dabei sind und dann auch noch weitere kanadische Teams, sodass man auch da den Frauenfußball in Kanada weiter nach vorne bringt, was ja auch dringend notwendig ist, weil sie haben zwar eigentlich eine recht starke Nationalmannschaft in den letzten Jahren aufgebaut, aber im heimischen Umfeld hast du bis dato, finde ich, nicht wirklich was Relevantes. Von daher ist es ein erster guter Schritt. Was es aber mit dieser Liga alles aus sich hat, wissen wir natürlich noch gar nicht, weil sie ist ja noch nicht verkündet. Das werden wir dann also in der nächsten Folge besprechen. Hast du ansonsten noch etwas?
Nee, und es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier gerade so irre geführt habe oder irre führen wollte. Transfermarkt ist schuld.
Unglaublich. Dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Instagram unter MLS Supporters Germany sowie auch auf Twitter. Dort geht es auch unter US Soccer News bzw. Box to Box. US Soccer News ist auf Facebook. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann mit einer neuen Liga und den ersten MLS-Spielen hoffentlich. Bis dahin, viel Erfolg und immer viel trinken.
Bis dahin, bye bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de